HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Fick den Staat!
Es gab in der Vergangenheit auch Vorfälle, dass insbesondere Polizeibeamte auch in ihrer Freizeit bedroht wurden.
Die libanesischen, arabischen Großfamilien, das ist die Familienstruktur, die OK-Struktur, die uns am meisten auf den Nägeln brennt.
Die Straße gehört mir, Moabit, mein Revier.
Fahnder berichten immer wieder, wie respektlos die kriminellen Clans im Duisburger Norden ihnen gegenüber auftreten.
Weil wir die Angelegenheiten regeln können, die der Staat nicht lösen kann.
Diese Leute sehen sich nicht als Teil unserer Gesellschaft. Insofern kann auch eine Resozialisierung nicht funktionieren.
Wenn Sie eine Situation haben, wo sich eine Subkultur bildet, die versucht, ihre eigenen Regeln durchzusetzen gegen die Interessen des Staates, dann ist das ein Nährboden, in dem organisierte Kriminalität entstehen kann.
Jungs aus dem Ghetto,
Jungs aus dem Ghetto,
21 Moabis, Schutzgelderpressung.
Aussteigen aus der Familie bedeutet für jedes Clanmitglied komplette soziale Isolation in seiner Community. Der Schritt raus ist also, subjektiv gesehen, ein Schritt in den Abgrund. Wann haben wir in Deutschland zuletzt eine Beerdigung mit über 2000 Gästen erlebt? Sowas gibt es bei uns nur bei Staatsakten für Kanzler oder Präsidenten, niemals aber für einen Kriminellen. Gestern aber wurde in Berlin einer der schlimmsten Intensivtäter zu Grabe getragen. Nidal R., 36 Jahre. Am Sonntagnachmittag wurde er in Berlin direkt am beliebten Tempelhofer Feld auf offener Straße erschossen. Einige Kugeln landeten in einem Eiswagen. Es war pures Glück, dass dort in dem Moment keine kleinen Kinder standen. Warum wird dieser Kriminelle selbst im Tod noch so verehrt, dass 2000 Menschen zu seiner Beerdigung kommen? Er war Mitglied eines berüchtigten arabischen Clans in Berlin. Die Beisetzung wurde von 150 Polizisten geschützt, weil man nicht wusste, ob es zu Konflikten kommen würde. Denn unter den Trauergästen aus ganz Deutschland waren auch zahlreiche Vertreter von anderen kriminellen arabischen Clans. Die Sicherheitslage galt als ausgesprochen heikel. Wir finden es wichtig, dass man sich diese Szene mal genauer ansieht. Deshalb heute unsere Sendung Verachtung für den Staat, arabische Clans in Deutschland. Immerhin, die Beerdigung gestern blieb friedlich. Markus Streim war für uns dabei.
Immer wieder Shake Hands, Umarmung, Wangenkuss, man kennt sich. Noch lange nach der eigentlichen Beisetzung des Nidal R. auf dem muslimischen Gräberfeld treffen sich hunderte arabischstämmige Männer. Viele mit Basecap, schwarzer Jacke, Jogginghose und Turnschuhen. Besser gekleidete Frauen mit Kopftüchern und echter Trauer ins Gesicht geschrieben stehen aufgereiht am Ende des Friedhofs. Die wenigen Trauergäste, die sich von den zahlreichen Journalisten interviewen lassen, sind sich einig. Der Verstorbene war kein schlechter Mensch.
Er war immer hilfsbereiter Mensch. Der war okay. Und wir lieben ihn alle. Wenn man Hilfe braucht, hat er geholfen.
Er ist ein lieber Mensch. Er ist ein guter Mensch.
Von innen war kein schlechter Mensch. Wahrscheinlich manchmal Reaktion, so zu schnell, aber ansonsten, ich habe nur Gutes von ihm gehört.
Mit einem eigenen Security-Dienst hat das Umfeld des Verstorbenen in Absprache mit der Friedhofsverwaltung dafür gesorgt, dass keine Fotografen aufs Gelände gelangen. Am Sachsendamm versuchte dennoch ein halbes Dutzend Kamerateams ankommende Luxuslimousinen aus dem Unterweltmilieu zu filmen. In diesen Kreisen wird man nicht gern aufgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei, die selbst mit 150 Beamten im Einsatz war und verhindern wollte, dass es zu ähnlichen Tumulten wie am Sonntag vor dem Krankenhaus in Steglitz kommt. Doch laut wurde es nur selten.
Ich muss ihn bestrafen. Er ist tot jetzt. Er ist tot. Akzeptiert das.
Auf dem Friedhofsgelände blieb es ruhig, denn schon am Eingang wurden die Trauergäste an die Bestattungsregeln erinnert.
Ich bitte euch, ich weiß, ihr wollt das Beste für ihn, ihr seid emotional dabei. Ihr müsst ganz ruhig sein, so gut wie Totenstille. Keiner soll bitte rumschreien, Takbir, Al-Shahid, La ilaha illallah, Wahidu. Das ist nicht von der Sunna. Von der Sunna ist es, dass man einfach ruhig ist. Das ist es, was ihnen hilft, inshallah. Möge Allah euch alle reichlich belohnen.
Die Friedhofsbesucher hielten sich an die Anweisung und trauerten eher still um einen 36-Jährigen, der einen großen Teil seines kurzen Lebens im Gefängnis verbracht hatte, unter anderem wegen Diebstahl, Raub, Körperverletzungs- und Drogendelikten. Am Sonntag war er von Unbekannten erschossen worden.
Sein Tod war nicht ganz normaler Tod. Wenn man so ein junger Mann von hinten getötet ist, dann ist es ein bisschen Schock für die Menschen. Ich persönlich vertraue die deutsche Justiz. Das ist eine der besten Justiz in Europa.
Das ist ein bemerkenswerter Satz. Dieser Mann traut der deutschen Justiz, aber genau das scheint ja in der Szene der arabischen Clans eben keine Selbstverständlichkeit zu sein, im Gegenteil. Der RBB-Kollege Olaf Sundermeier kennt sich sehr gut aus in dieser Szene, er recherchiert dort schon seit Jahren. Schönen guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Was denken die Leute, die Sie in dieser Szene getroffen haben, über unseren Rechtsstaat?
Von unserem Rechtsstaat, von unserer gesamten gesellschaftlichen Ordnung halten Mitglieder arabischer Clans in Deutschland herzlich wenig. Sie haben ihre eigenen Regeln, sie haben ihre Familie als solche. Man muss auch wissen, dass diese arabischen Großfamilien nicht ein Herkunftsland haben wie den Libanon, Ägypten, Algerien, dort wo andere Araber herkommen, sondern es ist eine Sippe, die irgendwann mal vertrieben wurde aus dem Südosten der Türkei, aus der Provinz Mardin und im Prinzip ein Volk in der Diaspora ist, das nur sich selbst hat, nur sich selbst als Familie. Und da gelten nur die Familienregeln und nicht die Regeln des jeweiligen Landes, in dem sie leben. Also der Rechtsstaat, unser Rechtsstaat ist ihnen egal. Sie haben ihre eigenen Gesetze.
Wir hörten gerade in dem Beitrag, nach den Schüssen auf Nidal Er gab es sogar Probleme vor dem Krankenhaus, in dem die Ärzte um sein Leben kämpften. Was war da los?
Diese Tumultdelikte, das erleben wir jetzt nicht zum ersten Mal hier in Berlin, dass er dort eingeliefert wurde in das Krankenhaus, die Ärzte um sein Leben kämpften. Und die Mitglieder der Familie, sie suchen das Krankenhaus auf, zum einen, um ihm Schutz zu bieten, weil man damit rechnet, dass die Feinde, die ihn töten wollen, dort auch auftauchen wollen, weil man ihm Ehre erweisen soll, ähnlich wie auf der Beerdigung gestern, aber auch, um das Krankenhauspersonal, die Ärzte, die Pflegekräfte dort massiv unter Druck zu setzen, dass sie ja auch ihre Arbeit tun. Dort baut man ganz gezielt, ganz bewusst eine Drohkulisse auf. Das haben wir vor wenigen Wochen zum Beispiel in einer niedersächsischen Kleinstadt ähnlich erlebt, in Melle, als es einen Vierjährigen aus einer arabischen Großfamilie bei einem Badeunfall drohte, ums Leben zu kommen. Er ist dann tatsächlich auch gestorben nach mehreren Tagen in einem Krankenhaus. Dort haben ebenfalls bis zu 100 Mitglieder seines Familienclans dieses Krankenhaus belagert über Tage und sowohl die Patienten als auch das Krankenhauspersonal da im Prinzip in Angst versetzt.
Sie recherchieren schon lange in diesen Kreisen. Ich stelle mir das schwierig vor. Wie haben Sie denn das Vertrauen dieser Clans bekommen?
Man muss unheimlich viel Zeit haben, man begegnet Menschen mit und über die man berichtet mit Respekt, wie jedem anderen Menschen auch. Für mich ist ein kriminelles Mitglied einer arabischen Großfamilie genauso ein Mensch, den man mit dem gleichen Respekt und der gleichen journalistischen Sorgfalt gegenübertritt, wie jeder andere Mensch auch, wie der andere Informant oder Interviewgeber. Verzeihung, ja, das war fast ein freudscher Versprecher, aber man braucht einfach sehr viel Zeit und muss sich diesen Menschen auf Augenhöhe begeben, bis es dann soweit ist, dass jemand sagt, okay, ihr könnt jetzt eine Kamera aufbauen, wir sprechen mit euch.
Welche Dimensionen hat denn diese Szene? Wie viele Clans gibt es und wie viele würden Sie als kriminell bezeichnen?
Das Bundeskriminalamt schätzt die Mitglieder arabischer Großfamilien bundesweit auf 200.000. Das ist bisher die größte Zahl, die von offizieller Seite bekannt gegeben worden. Die Clans selbst sprechen von rund 100.000 Menschen dieser Familien hier bei uns in Deutschland. Die unterteilen sich in sehr vielen unterschiedlichen Familien, die aber alle miteinander blutsverwandt sind. Deswegen reden wir von einer Sippe, dieser kurdisch-arabischen Malamir, nennen sich diese Menschen, so nennt sich diese Gruppe Malamir, die aus dem Südosten der Türkei kommen und sich in verschiedene Unterfamilien ausgliedern. Die Zahl der Familien selbst ist relativ unüberschaubar. Das sind rund 30 bis 40 Familien bundesweit mit verschiedenen regionalen Schwerpunkten, vor allen Dingen in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, auch in Bremen, im Rhein-Main-Gebiet, in Baden-Württemberg gibt es kleinere Ableger davon.
Wie ist denn die Stimmung in der Szene nach den tödlichen Schüssen von Sonntag? Müssen wir mit Racheakten rechnen? Droht dieser Konflikt zu eskalieren?
Immer dann, wenn es zu Gewalttaten, und das war für mich ist es eine eindeutige Hinrichtung gewesen dort von Nidal Er am Tempelhofer Feld, wenn es zu solchen Gewalttaten kommt, wird eine klare Botschaft mitgesendet. Er wurde vor den Augen seiner Familienmitglieder erschossen, die sicherlich traumatisiert sein werden. Dann kommt es zu Gegenreaktionen, weil man das sühnen muss innerhalb dieser Familien. Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, bis dort eine Gegenreaktion kommt.
Sind die Clans nervös? Vielleicht auch, weil die Polizei stärker zugreift in letzter Zeit?
Sie haben recht, die Polizei ist dort sehr konsequent, nicht nur hier in Berlin, auch im Ruhrgebiet, wo die Polizei mittlerweile eine Null-Toleranz-Strategie gegen arabische Clans führt, aber es setzt sie schon unter Druck, aber diese Konflikte, die immer wieder eskalieren auf offener Straße, Hier in Berlin sind das Ergebnis von Konkurrenzverteilungskämpfen und auch von Racheaktionen unter den Familien. Das hat nichts unmittelbar mit den Aktionen der Polizei zu tun.
Das heißt, Sie rechnen damit, dass es wieder zu Gewalttaten in Berlin kommt und auch bald?
Ganz sicher. Wir haben hier gerade in Berlin augenblicklich verschiedene Verfahren, Strafverfahren, die laufen, aus denen immer wieder Informationen entstehen, zu denen es neue Verfahren kommt. Es gibt bekannte Namen aus der Rap-Szene, die aktuell Aussagen machen bei der Polizei, beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft, weil man sich untereinander bekriegt. Diese Anfeindung der Clans untereinander ist etwas, das der Polizei, der Staatsanwaltschaft momentan große Dienste bereitet, weil die Konkurrenz, der Neid untereinander etwas ist, wo am Ende das oftmals der einzige Zipfel ist, den die deutschen Ermittlungsbehörden greifen können, um diesen kriminellen Geschäften habhaft zu werden.
Das war der RBB-Journalist Olaf Sundermeier. Vielen Dank. Und wir machen heute noch einen kleinen wilden Ritt durch die Kulturgeschichte der Familienclans. Die gab es ja schon immer. Und wenn wir denn mal in die eigene Geschichte schauen, dann sollten wir vielleicht mal zu Beginn die Bibel aufschlagen. Markus Evangelium, Kapitel 3.
Und seine Mutter und seine Brüder kamen und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum. Und sie sagten zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Er aber antwortete ihnen: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sagte: Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
HR2 Kultur, der Tag. Und wir kommen zurück zu den arabischen Clans in Deutschland. Wie kann man sie zurückdrängen? Einen Staat im Staat darf man nicht dulden, aber selbst eine Gefängnisstrafe beeindruckt die jungen Männer wenig, denn danach haben sie in ihrer Clanstruktur noch ein höheres Ansehen. Das Einzige, was bei solchen kriminellen Seilschaften hilft, ist irgendwie an das Vermögen ranzukommen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber inzwischen kann man in Berlin einige wichtige Erfolge nachweisen. Claudia van Laak.
Die Ermittlungen begannen bereits vor 4 Jahren. Nach einem spektakulären Sparkassenraub in Berlin mit einer Beute von mehr als 9 Millionen Euro. Die Täter wurden verurteilt, aber die Beute blieb verschwunden.
Im Zuge dieser Ermittlungen ist dann aufgefallen, dass einer der Brüder, der bis dato eigentlich immer nur Empfänger von Transferleistungen war, also Hartz IV, Kindergeld, Betreuungsgeld, dergleichen, auf einmal Eigentumswohnungen erwarb.
Sagt Staatsanwalt Bernhard Mix. Das kriminalistische Puzzle begann. Die Hypothese, die Millionenbeute wurde an Strohleute im In- und Ausland verteilt. Diese kauften dafür eine ganze Reihe Immobilien. Eigentumswohnungen, Villen, auch eine Kleingartenkolonie soll dabei sein. Ein klarer Fall von Geldwäsche also. Gegen 16 Personen wird ermittelt.
Sie haben also eine Immobilie, die wird erworben, dann wird es überprüft. Sie müssen zahlreiche Konten auswerten, Sie müssen zahlreiche Grundbücher einsehen. Sie kommen auf weitere Personen, Sie kommen auf weitere Konten, Sie kommen auf weitere Grundbücher. Da arbeiten mehrere Polizeibeamte tagtäglich dran und mehrere Staatsanwälte. Das ist eine Heidenarbeit.
Am letzten Freitag dann schlugen die Beamten zu. Sie beschlagnahmten 77 Immobilien. Das heißt, die entsprechenden Grundbucheinträge wurden geändert. Außerdem gab es umfangreiche Hausdurchsuchungen. Jörg Raupach, leitender Oberstaatsanwalt.
Im Wesentlichen wird im Grundbuch eine Eintragung vorgenommen, das halt unter Zwangsverwaltung gestellt wird. Das ist nämlich der nächste Punkt, auch für die Mieterinnen und Mieter. Die sollen darunter ja nicht leiden, dass nun plötzlich der Staat ab diesem Zeitpunkt da die Eigentümerrechte wahrnimmt. Das nennt man Zwangsverwaltung. Also der Mieter oder die Mieterin wird im optimalen Fall davon gar nichts merken.
In einem späteren Gerichtsverfahren wird nun festgestellt, ob die Immobilien im Wert von etwa 9,3 Millionen Euro dauerhaft den bisherigen Eigentümern, es sollen Strohleute einer kriminellen arabischen Großfamilie sein, entzogen werden dürfen. Die umfangreiche Beschlagnahmung des Vermögens war durch eine Gesetzesnovelle erleichtert worden. Diese richtet sich direkt gegen die organisierte Kriminalität und ermöglicht die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft.
Wir brauchen nicht mehr unbedingt eine bestimmte Tat, die ein bestimmtes Vermögen inkriminierter Art zugerechnet werden muss. Es reicht aus, wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass Vermögensgegenstände aus strafbaren Handlungen stammen, also eine Vereinfachung in diesem Bereich.
das natürlich jetzt die Möglichkeit vergrößert, erfolgversprechende Maßnahmen anzugehen.
Der Berliner Senat begrüßte das Vorgehen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt. Der Rechtsstaat habe gezeigt, wie stark er sei, sagt der SPD-Innensenator Andreas Geisel.
Was also muss noch passieren, um diese Clan-Strukturen in den Griff zu kriegen? Darüber reden wir jetzt mit Oliver Malchow. Er ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie auch.
Das Beschlagnahmen von Vermögen unklarer Herkunft ist einfacher geworden. Wie wichtig war diese Gesetzesänderung für Ihre Ermittlungsarbeit?
Also die Einführung von Vermögen war rechtlich immer schon sehr schwierig. Jetzt sind die Rahmenbedingungen leichter geworden, weil man eben nicht mehr den direkten Bezug des Vermögens zu einer bestimmten Straftat herstellen muss. Das macht es also einfacher, insbesondere dann, wenn man hier von einer Vielzahl von Straftaten spricht.
Wobei diese mutmaßlichen Strohmänner, die haben ja einfach nur eine Wohnung gekauft. Das ist ja eigentlich kein Verbrechen und die klagen jetzt auch gegen diese Enteignung. Also wie sicher sind Sie, dass das dauerhaft funktionieren kann?
Die Ermittlungen, um die es hier geht, die sind sehr vielfältig und auch sehr schwierig zu führen. Sie müssen natürlich die Strukturen ermitteln. Wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, dass wir hier über vierjährige Ermittlungsarbeit sprechen, also ein sehr langer Zeitraum. Es geht also darum, Strukturen festzustellen, welche Person überhaupt hier mit diesen Straftaten in Verbindung steht, um dann möglicherweise auch eine Zuordnung vornehmen zu können. Insofern ist das insgesamt sehr schwierig.
Diese Clans haben auch sehr gute Anwälte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ganze Vermögen wieder rausrücken müssen?
Auch wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht. Das muss man am Ende sehen. Da muss man auch wirklich gucken, wie stichhaltig und wasserdicht die Ermittlungen da aus sind. Sicherlich ist bei solchen Verfahren immer damit zu rechnen, dass die Betroffenen auch dann ihre Rechtsanwälte losschicken. Das sind in der Regel auch gute, weil sie gut bezahlt werden. Aber ich glaube, an dieser Stelle hat der Staat sauber gearbeitet und ich glaube, oder wünsche es zumindest den Kollegen auch, dass ihre Arbeit da Früchte trägt und am Ende dann auch Straftäter verurteilt werden.
Was wir in Deutschland eben noch nicht haben, ist die Beweislastumkehr. Diesen Begriff müssen Sie mal erklären. Warum wäre das aus Ihrer Sicht noch ein weiterer Fortschritt?
Bei der Beweislastumkehr ginge es darum, dass mögliche Tatverdächtige eben erklären müssen, nachweisen müssen, woher sie das Geld haben. Das heißt also, nicht der Staat, so wie es jetzt der Fall ist, muss einem Tatverdächtigen nachweisen, dass das Vermögen, was er dort hat, durch Straftaten erworben worden ist, sondern der Tatverdächtige müsste, wenn wir die Beweislastumkehr hätten, selber dem Staat nachweisen, woher der das Geld hat. Das würde natürlich uns sehr, sehr viel weiterbringen, weil dann derjenige in der Beweislast ist, dem das Vermögen oder wo das Vermögen in Frage steht. Und das wäre natürlich ein echter Vorteil für den Staat.
In Italien gibt es das schon, in Deutschland noch nicht?
Nein, das gibt es noch nicht. Das ist auch in der Rechtssystematik bei uns sehr schwierig, weil letztendlich der Staat immer nachweisen muss, wenn es Fehlverhalten bei Tatverdächtigen gibt. Hier wäre eben die Situation, dass man sagen kann, naja, wir wissen ja noch gar nicht, ob derjenige tatsächlich diese Taten begangen hat und trotzdem muss er schon nachweisen, woher er das Vermögen hat. Aber trotzdem kann ich nur sagen, uns würde diese Rechtsveränderung deutlich helfen. Ich glaube, wir hätten dann viel größere Möglichkeiten, hier auch an Vermögen zu kommen und letztendlich Clans oder auch hier kriminelle Strukturen aufzulösen. Denn am Ende geht es immer nur um die Frage von Macht und Geld. Und wenn der Staat schneller an solch erworbene Gelder kommen würde und damit die Strukturen schwächen würde, das wäre von Vorteil.
Wir haben schon gehört, diese Mitglieder der Clans haben kaum Respekt oder gar keinen Respekt vor dem deutschen Staat und schon gar nicht vor der Polizei. Machen Sie das mal konkreter. Wie bekommen Ihre Kollegen das zu spüren?
Also wir reden hier ja jetzt auch durch den Beitrag um die Situation, die wir da in Berlin hatten. Die haben wir aber auch in anderen Bereichen. Hier sind die Ermittlungen sehr weit fortgeschritten. Meine Kolleginnen und Kollegen, aber allein schon im Streifendienst, haben immer häufiger Schwierigkeiten mit solchen Familien, die dann in Strukturen auftreten, also Gruppen auftreten, wenn es zum Beispiel um banale Verstöße wie zum Beispiel im Verkehrsbereich geht, also zu schnelles Fahren, Verkehrskontrollen. Oder aber wenn es Streitigkeiten auf der Straße gegeben hat und die Kollegen zum Schlichten und zur Lösung der Sachverhalte hinzugerufen werden, dann wird über Telefonverbindung oder andere Möglichkeiten schnell die Familie informiert, dann sind relativ zügig Unterstützer aus den Familienkreisen da. Und meine Kollegen fühlen sich dann häufig auch sehr bedrängt, weil das Vorgehen dann auch sehr aggressiv ist. Es geht immer darum, das Familienmitglied dem staatlichen Maßnahmen zu entziehen, Kollegen zu verwirren. Und das bedeutet für uns, wenn wir in solchen Bereichen eingesetzt werden, dass wir einfach auch viel mehr Personal in den Einsatz bringen müssen, damit auch die Kollegen sich gegenseitig schützen können.
Und man hört auch immer wieder, dass Polizeibeamte dann auch später privat unter Druck gesetzt werden. Was sind das für Vorgänge? Was passiert denn da?
Ja, das ist ja mittlerweile auch schon ein gängiges Mittel, dass man im Grunde genommen bei dem Einschreiten der Kollegen Drohungen ausspricht. Wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst oder wir kennen deine Frau oder wir kümmern uns um deine Kinder. Also das ist auch nicht mehr nur Spaß, der da geäußert wird, sondern das sind echte Bedrohungsfälle. Und die zeigen letztendlich, wenn die Menschen das machen, dass sie Verachtung für den Staat haben und überhaupt gar nicht akzeptieren, dass es Staatsgewalt gibt, sondern sie glauben, die Regeln, die sie festsetzen, die für ihre Strukturen am besten sind, sind die, die sie zu verteidigen haben. Es interessiert sie relativ wenig, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Das interessiert sie nur immer dann, wenn sie mal Tatverdächtige sind, dann pochen sie auf ihre Rechte.
Wie schwierig ist die Ermittlung in diesen Kreisen? Also ein V-Mann kann man ja schlecht einschleusen, weil das ja alles Verwandte sind.
Ja, da sprechen Sie ein berechtigtes Problem bei den Ermittlungen an. Also verdeckte Ermittler oder V-Leute dort reinzubringen, ist immer sehr schwierig. Wir haben hier familiäre, hierarchische Strukturen. Das heißt, es gibt ein ganz großes emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist sehr schwierig, aus den Kreisen überhaupt an Informationen zu bekommen oder aber auch verdeckte Ermittler dort einzuspeisen. Entscheidend sind immer Straftaten, wie ja auch in dem geschilderten Fall, der jetzt schon über 4 Jahre her ist, aus denen sich dann Ermittlungsmöglichkeiten ergeben. Ganz häufig geht es aber nur über eine ganz lange Zeit, über operative Maßnahmen wie Telefonüberwachung oder Ähnliches. Umso wichtiger ist eben auch unsere Forderung, dass die Polizei nicht nur SMS mitlesen kann, sondern auch Messenger-Dienste auswerten kann, weil die natürlich in heutiger Zeit auch bei Straftätern ganz häufig benutzt werden. Darüber läuft ja ganz häufig die Kommunikation.
In Berlin oder auch im Ruhrgebiet ist es natürlich auch wichtig, dass es Polizeibeamte gibt, die Türkisch sprechen, die Arabisch sprechen können. Wie schwierig ist es, solche Mitarbeiter für den Polizeidienst zu bewerben?
Also wir gewinnen ja schon seit geraumer Zeit Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. Die werden ja aber nicht nur eingestellt, weil wir eben auch mit anderen Bevölkerungsgruppen zu tun haben, die eben auch Migrationshintergrund haben. Und manchmal passt der Migrationshintergrund des Kollegen auch nicht zu dem Einsatzgebiet. Was uns natürlich insgesamt hilft, ist, dass wir verstehen, wie andere Kulturen funktionieren, wie Hierarchien in den Kulturen funktionieren. Und in bestimmten Bereichen ist es natürlich dann auch unterstützend, wenn ein Kollege mit diesem Migrationshintergrund dann eben auch mit im Einsatz ist. Man muss aber auch sagen, dass die Kollegen es teilweise sehr schwierig haben, weil sie eben dann in der Gruppe oder dieser anderen Familie, die dann Migrationshintergrund hat, auch als Verräter angesehen werden. Und das ist dann auch sehr schwierig für die.
Wir haben gerade gesagt, also es ist kaum möglich, V-Männer in die Clans einzubringen. Aber es gibt ja auch schon die Befürchtung, dass es umgekehrt ist, dass die Clans längst ihre V-Männer bei der Polizei haben. Gerade in Berlin gab es ja solche Ergebnisse, wo interne Unterlagen plötzlich bei den Kriminellen landeten. Das ist natürlich besonders heikel dann.
Also wenn natürlich Informationen aus polizeilichen Ermittlungen oder auch anderen Dingen an Clans geliefert werden, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Polizisten haben sehr ein Recht, uns Gesetz zu halten. Und die Frage, ob es sich um vielleicht Familienangehörige im Entferntesten oder aber Menschen aus ähnlichen anderen Heimatgebieten handelt, darf polizeilicherseits keine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass die deutsche Polizei durch Angehörige von Clanfamilien unterwandert ist. Es gibt immer wieder Fehlverhalten, wenn man das ermitteln kann. Dann geht es auch immer um die Frage von Straftaten, die hier zu verfolgen sind, gegen die Kolleginnen und Kollegen. Das darf in der Polizei in Deutschland nicht passieren. Wir leben ja davon, dass wir ein großes Vertrauen in der Bevölkerung haben bezüglich unserer Leistungsfähigkeit. Es gibt wenig Korruption und diesen Standard wollen wir natürlich auch halten.
Was müsste aus Ihrer Sicht also noch geschehen, um die Clanstruktur in den Griff zu bekommen?
Also wir müssen zunächst sicherlich deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen in der Ermittlung dieser organisierten Kriminalität einsetzen. Die brauchen Zeit, die bringen häufig nicht sehr schnell zählbare Erfolge, aber man muss sich einfach darum kümmern, dass es hier um organisierte Struktur geht mit einem großen gesellschaftlichen Schaden. Also wir müssen da mehr Menschen einsetzen. Ich glaube, das ist auch gerade in Zeiten von Terrorismus ein bisschen vernachlässigt worden, weil man eben viel Personal in Terrorismusbekämpfung eingesetzt hat. Da, glaube ich, müssen wir aber wieder neue Schwerpunkte setzen. Und dann müssen wir weiter, und wir als Gewerkschaft der Polizei werden dies auch weiterhin vortragen, die Beweislastumkehr einfordern, die Rechtsänderung, die es letztendlich anderen schwieriger macht, das durch Straftaten erworbene Geld dann irgendwo in andere Kanäle zu bringen, sondern die sind dann in der Pflicht, deutlich zu machen, dass sie das durch ehrliche Arbeit verdient haben. Wenn sie das nicht können, dann fließt es eben an den Staat und da gehört es dann noch an.
Das war Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank. Und wir schauen uns einen weiteren berühmten Familienclan an, mit dem freilich es kein gutes Ende nahm. Die Buddenbrocks, Untertitel Verfall einer Familie. Und beim Thema Heiraten ging es bei denen durchaus ähnlich zu wie in einem arabischen Clan.
Mein liebes Kind, sagte der Konsul, nachdem er noch einen Augenblick geschwiegen hatte, die Frage, über die wir mit dir zu reden haben, ist in diesem Briefe enthalten. Und er pochte nun, statt mit der Zeitung, mit einem großen bläulichen Kuvert auf den Tisch. Um kurz zu sein, Herr Bendix Grünlich, den wir alle als einen braven und liebenswürdigen Mann kennengelernt haben, schreibt mir, dass er während seines hiesigen Aufenthaltes eine tiefe Neigung zu unserer Tochter gefasst habe und bittet in aller Form um ihre Hand. Was denkt unser gutes Kind darüber? Toni saß mit gesenktem Kopfe zurückgelehnt und ihre rechte Hand drehte den silbernen Serviettenring langsam um sich selbst. Plötzlich aber schlug sie die Augen auf. Augen, die ganz dunkel geworden waren und voll von Tränen standen. Und mit bedrängter Stimme stieß sie hervor: »Was will dieser Mensch von mir? Was habe ich ihm getan?« Worauf sie in Weinen ausbrach. Der Konsul warf seiner Gattin einen Blick zu und betrachtete ein wenig verlegen seine leere Tasse. »Liebe Toni«, sagte die Konsulin sanft, »wozu dies Echauffement? Du kannst sicher sein, nicht wahr, dass deine Eltern nur dein Bestes im Auge haben und dass sie dir nicht raten können, die Lebensstellung auszuschlagen, die man dir anbietet. Siehst du, ich nehme an, dass du noch keine entscheidenden Empfindungen für Herrn Grünlich hegst, aber das kommt, ich versichere dich.« Das kommt mit der Zeit. Einem so jungen Dinge wie du ist es niemals klar, was es eigentlich will. Im Kopfe sieht es so wirr aus wie im Herzen. Man muss dem Herzen Zeit lassen und den Kopf offen halten für die Zusprüche erfahrenerer Leute, die planvoll für unser Glück sorgen.
HR2 Kultur der Tag. Verachtung für den Staat, arabische Clans in Deutschland. Die sind also nicht nur in Berlin ein Problem, sondern auch im Ruhrgebiet, in Köln, in Bremen, in Niedersachsen. Und die Experten beobachten, dass sie sich gerade aus den Problemvierteln immer weiter ausdehnen, auch in bürgerliche Milieus und in Kleinstädte. Wie genau funktionieren diese Clans und was macht eigentlich den Reiz für junge Leute aus? Das zeigt uns Thorsten Mantalka.
Schutzgelderpressung, Drogen, Prostitution, Gewalt. Mit jeder Form von Kriminalität werden die sogenannten arabischen Clans in Verbindung gebracht. Es sind Parallelwelten, richtiggehende Herrschaftssysteme, die die Familien aufgebaut haben, an denen zum Beispiel deutsche Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizisten rigoros scheitern, sagt einer, der nicht erkannt werden möchte.
Ich könnte gut verstehen, dass wenn man dann plötzlich merkt, dass vor der Schule, wo die eigenen Kinder dann auch unterrichtet werden, immer wieder dasselbe schwarze Auto steht und deutliche Botschaften sendet, dass man dann schon auch vielleicht den Druck so ein bisschen rausnimmt.
Ein Problem, mit dem die Strafverfolger vor allem in Berlin, im Ruhrgebiet und in Bremen zu kämpfen haben. Mit dem Staat wollen die Clans nichts zu tun haben. Sie regeln ihre Konflikte untereinander, zum Beispiel mit Hilfe sogenannter Friedensrichter wie Jamal Adzain.
Weil wir die Angelegenheiten regeln können, die der Staat nicht lösen kann. Wenn ein, zwei Leichen auf den Boden fallen, klären wir das innerhalb von 2 Wochen. Wir sind doch eine Sippe. Wir sind als Großfamilien unter uns.
Ohne die Friedensrichter, sagt der Mann noch, hätte es im Ruhrgebiet längst 50 Tote gegeben. Weil die Gewalt untereinander eskaliert, wenn es zum Beispiel um Einflussgebiete geht. Eigene Regeln, das heißt auch, dass die clan-internen Sanktionen bei Fehlverhalten einzelner Mitglieder sehr viel härter ausfallen können als Urteile rechtsstaatlicher Gerichte. Clan-Mitglied Khalid Miri sieht das so.
Wenn der Richter der Meinung ist, in diesem Moment, für seine Dummheit müssen wir nicht leiden. Weißt du, was ich meine? Wenn er sagt, ja, Hassan P. oder Hassan M. wird jetzt für Drogenhandel zu zu ein Jahr Bewährung verurteilt, habe ich den Richter gesagt, dass er ihn ein Jahr geben soll? Dann habe ich einen guten Anwalt gehabt.
Milde Strafen interpretieren die Clans also als Dummheit. Der Rechtsstaat scheitert. Und auf der anderen Seite gewinnt der kulturelle Kodex der Clans immer mehr an Bedeutung. Die Rapmusik prägt die Jugendkultur und die Clans mischen intensiv mit im Musikgeschäft. Das bestätigt auch Khalid Miri.
Jeder Rapper in Deutschland, jeder, ausnahmslos, hat einen gewissen Background, Rücken, der ihn schützt vor anderen Menschen, die sich an ihn bereichern wollen. Das Security, Sicherheit. Wir sorgen für seine Sicherheit. Es ist nötig in Deutschland. Weil es kommen die Haie, das ist ein Haifischbecken.
Sicherheit im Haifischbecken. Doch wer sind die Haie, wer die kleinen Fische? Klar ist, ein kleiner Fisch möchte niemand sein. Es geht um Anerkennung. Wenn schon nicht in der Gesellschaft, dann wenigstens bei den Clans.
Und nun schauen wir in ein Land, das schon länger als wir mit solchen Clan-Strukturen zu kämpfen hat. Die italienische Mafia ist nicht das gleiche wie ein arabischer Clan, aber es gibt dennoch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Darüber sprechen wir mit dem Kollegen Karl Hoffmann, zurzeit unterwegs in Mittelitalien. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Buonasera.
Wie bekannt kam Ihnen das gerade vor, was die jungen Leute über ihre arabischen Clans gesagt haben? Hätte das auch ein junger Mafioso über seine Familie gesagt?
Ich glaube, ja, ich bin total überzeugt davon, dass das sich enorm ähnelt dem, was wir in Italien schon seit vielen Jahren kennen. Italien ist sozusagen ein Vorreiter bei all diesen Strukturen, Sippe, Clan, wie man immer das nennen will, Familia heißt es im Italienischen. Und das funktioniert genauso, wie wir es gehört haben, auch bei der Mafia in Italien.
Die wichtigste Parallele ist, denke ich mal, die Ablehnung der staatlichen Autorität. Woran zeigt sich das bei der Mafia am deutlichsten?
Das zeigt sich bei den gleichen Geschäften, die wir auch gerade bei diesen arabischen Clans gerade gehört haben. Schutzgelderpressung, Drogenhandel, das sind so die typischen Geschäftszweige, sagen wir mal, der italienischen Mafia. Und da ist der Staat vor allen Dingen in Süditalien immer wieder gescheitert oder hat zumindest nicht solch eine Stärke bekommen, dass er das wirksam hätte ausradieren, auslöschen können. Das muss man sagen. Es hält sich so eine Art Gleichgewicht zwischen dem Staat und diesem Nebenstaat, der seit vielen Generationen existiert. Und das liegt einfach auch daran, dass es sehr viele unterschiedliche Einflüsse gegeben hat in Süditalien, dass der Staat nie dort wirklich die Autorität hatte, wie er sie zum Beispiel vor 100 oder 150 Jahren schon in Deutschland hatte. Und das wirkt sich bis heute aus. Man lehnt den Staat insgesamt immer wieder ab dort, wo er, sagen wir mal, zu streng und zu hart durchgreift und schafft sich eigene Gesetze, eigene Regeln und versucht, das, was der Staat am Ende zu einem Riesenproblem macht, im kleinen Kreis zu lösen. Und dann hat man typische Mafia-Strukturen, die der Staat extrem schwer bekämpfen kann, weil sie sich eben so gut verstecken können.
Und die zweite Parallele ist die unglaublich feste familiäre Struktur. Warum ist die unerschütterlich und das auch noch heute, in den heutigen Zeiten, vor 30 Jahren von mir aus, aber heute zerbröselt doch eigentlich Familienstruktur immer mehr?
Im Süden Italiens immer noch nicht unbedingt. Der Staat ist zu schwach, um seine Bürger wirksam unterstützen zu können. Wir haben hohe Arbeitslosigkeiten in Süditalien, wir haben schlechte Infrastrukturen, wir haben wenig Aussichten für gute Jobs, für junge Leute speziell. Und das bedeutet, dass die einzige Sicherheit, die einzige soziale Sicherheit, auf die die Menschen, junge Menschen oft bauen können und vor allen Dingen in den schwächeren sozialen Schichten, die Familie ist. Man hilft sich untereinander, man hilft sich gegenseitig und das bedeutet aber auch, dass man selber für die Familie da sein kann. Und wenn das dann in die kriminellen Bereiche geht, dann sind die Regeln natürlich noch strenger und der Zusammenhalt ist extrem stark. Mafia-Clans, speziell zum Beispiel die 'Ndrangheta in Kalabrien, die ist deshalb so stark und kann sich deshalb so wirkungsvoll gegen den Staat schützen, weil sie auf Familienbande sich stützt. Und das sind Blutsbande. Man heiratet untereinander, man macht die Menschen voneinander abhängig. Bemerkenswert ist zum Beispiel die Entscheidung eines Familienrichters vor einiger Zeit in Kalabrien, mafiösen Eltern ihre Kinder wegzunehmen. Und das war schon etwas völlig Revolutionäres. Also es gibt jetzt Kinder, auch von Mafia-Familien, die nicht mehr von den Eltern aufgezogen werden dürfen oder nicht mehr können, weil die im Gefängnis sind. Und der Staat nimmt sich dieser Kinder an, und das war zum ersten Mal ein richtiger Tabubruch, den die staatlichen Autoritäten in Italien versucht haben und möglicherweise sogar mit Erfolg.
Hat das Eindruck gemacht innerhalb der Mafia, wenn man ihnen die Kinder wegnimmt?
Das ist so ziemlich das Schlimmste. Das Zweitschlimmste ist, wenn man ihnen das Geld wegnimmt, das, was sie auf illegale Art und Weise vermehren. Geld ist das Allerwichtigste. Geld bedeutet Macht. Und wenn der Staat da wirkungsvoll eingreift, dann hat er auch wirklich etwas in der Hand gegen die Mafia und kann sie wirkungsvoller bekämpfen.
Was macht denn jemand, der in so eine Familie geboren wird und der eigentlich damit gar nichts zu tun haben will, der eigentlich ein ganz normales bürgerliches Leben führen möchte?
Der hat es sehr, sehr schwer. Also er muss sich entweder von der Familie lösen, muss das möglichst unauffällig tun und muss dann möglicherweise in einer anderen Stadt, in einem anderen Land sogar, seine Existenz neu gründen und sich lossagen von einer Familie. Aber wie gesagt, das ist wirklich extrem schwer. Umso mehr als diese Menschen, auch junge Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen, ja aus sozial sehr schwachen Schichten kommen und gar nicht die Möglichkeit haben, entweder gar nicht die Bildung haben oder auch nichts gelernt haben, damit sie auf eigenen Füßen stehen können. Also es ist immer wieder die Falle, in die sie selber hineintappen, wenn sie sich selber emanzipieren wollen. Und deswegen ist auch dieser Ansatz im Grunde genommen nicht derjenige, der Mafia dauerhaft schaden wird.
Werden die denn wenigstens unterstützt? Gibt es da Aussteigerprogramme und Ähnliches?
Es gibt natürlich für geständige Mafiosi oder auch für solche, die sich mit der Justiz zusammentun, Programme. Aber das ist extrem aufwendig, das ist extrem schwierig, diese Menschen zu schützen, dauerhaft vor der Verfolgung ihrer gnadenlosen Familienmitglieder. Das kann kein Weg für alle diejenigen sein, die sich möglicherweise lösen wollen von der Mafia. Wie gesagt, das gibt es, aber es ist sehr, sehr aufwendig, und am Ende ist es auch keine Garantie dafür, dass so jemand, der die Familie verrät, der von der Familie sich lösen will, das auch wirklich überlebt. Da gibt es immer wieder Anschläge und natürlich Morde, die darauf zurückzuführen sind, dass die Familie ihre Hoheit in ihrem Gebiet bestätigen muss und durchsetzen muss. Und das geht meistens mit brutaler Gewalt.
Das klingt jetzt alles so, als hätte sich in den 30 Jahren überhaupt nichts geändert. Aber es heißt doch, in der letzten Zeit habe die italienische Polizei deutlich härter durchgegriffen. Ist das zu spüren oder sagt man das nur?
Es ist zu spüren in Italien. Es gibt ja Gesetze, die sehr viel weiter gehen als in Deutschland zum Beispiel, weshalb Italien für Gesetzgeber in anderen Ländern auch durchaus eine Vorbildfunktion haben könnte. Es gibt Gesetze, die es ermöglichen, Telefone abzuhören ohne große Probleme, wenn der Verdacht besteht, dass da Mafia mit im Spiel ist. Das wird auch weitlich ausgenutzt, und das ist ein Mittel, um der Mafia auf die Pelle zu rücken. Der zweite ist, wie ich schon gesagt habe, die Konfiszieren der Güter der Mafia. Immobilien sind es meistens, Bankkonten, da werden oft Hunderte von Millionen von Werten tatsächlich weggenommen. Und das schwächt die Mafia natürlich sehr stark, weshalb sich auch die italienischen Mafiosi immer wieder umschauen in anderen Ländern, wo sie es leichter haben oder wo es neue Geschäftszweige gibt, die sie dann dort aufbauen können. Und da bringen sie einfach ihre Familienstrukturen mit. Das geht zum Beispiel in Deutschland, aber für die Drangheta auch in Australien. Und somit können sie ihre Geschäfte weltweit globalisiert sozusagen fortführen, auch wenn sie im eigenen Land mehr verfolgt werden.
Und ich denke, das ist dann ein ganz entscheidender Unterschied zu den arabischen Clans. Also die Mafia ist ein multinationales Unternehmen und die arabischen Clans agieren viel lokaler, denke ich mal.
Das mag sein. Ich kenne mich nicht so sehr gut aus bei den Clans der Araber, die es im Übrigen in Italien nicht gibt, weil hier gibt es schon Clans und das sind die Einheimischen. Und da passen die sehr genau auf, dass da nicht andere mit reinspielen. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel ein nigerianischer Clan, der jetzt verurteilt wurde in Turin, wegen mafiöser Aktivitäten. Und das ist zum ersten Mal passiert, dass Nicht-Italiener als Mafia in Italien verurteilt wurden, eben weil es diese gesetzlichen Möglichkeiten gibt, schwerste Strafen auszusprechen gegen solche, die so ein System aufbauen, von dem wir jetzt ausführlich geredet haben, also ein System aus Druckmitteln für bestimmte Aktivitäten, kriminelle Aktivitäten, die eindeutig als mafiös identifiziert werden können und deshalb auch so bestraft werden können.
Was also können deutsche Behörden lernen im Umgang mit den arabischen Clans, wenn man an die italienische Mafia und die Erfahrungen dort denkt?
Ich glaube, man sollte tatsächlich vieles von dem, was die Italiener schon seit Jahren sehr erfolgreich einsetzen im Kampf gegen die Mafia, einfach ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und möglicherweise auch übernehmen. Das gilt für Überwachungen, das gilt für Telefone abhören, das gilt eben auch für die Offenlegung von Bankkonten und für die Beschlagnahmung von Vermögen. Wenn man da angreift, dann hat man sicherlich mehr Mittel in der Hand, diesen Leuten auf die Pelle zu rücken, als wenn man das mit allzu rechtsstaatlichen Methoden, wie sie jetzt in Deutschland auch geprägt haben, das deutsche Rechtssystem, was ja ein sehr gutes Rechtssystem ist, was aber offensichtlich mit diesen neuen Formen von Kriminalität eben nicht unbedingt mehr zurechtkommt.
Der Journalist Karl Hoffmann aus Italien, herzlichen Dank. Und ein berühmt-berüchtigter Familienclan darf natürlich in dieser Sendung nicht fehlen. Die Simpsons, auch die bekamen irgendwann so große Probleme, dass sie zum Therapeuten gegangen sind.
Ich bin Dr. Marvin Monroe. Ich bin sicher, Sie kennen mich vom Fernsehen.
Wäre möglich, wenn wir einen hätten.
Lisa! Nein, nein, Homer. Unterdrücken Sie die Kleine nicht. Ihre Familie muss sich frei entfalten können. Dafür sind diese Blöcke und Riesenstifte da. Ich möchte, dass ihr für mich eure Ängste, euren Kummer und die Ursachen eures Unglücks zeichnet. Und jetzt holt bitte ganz tief Luft. Und schon kann's losgehen. Und was haben Sie gezeichnet, Homer? Homer! Homer, was haben Sie für uns gezeichnet? Homer!
Was ist los? Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst.
Tja, wenn Sie etwas besser aufgepasst hätten, wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Ihre Familie Sie als eine finstere Autoritätsperson sieht. Ein Scheusal, wenn Sie so wollen.
Aber Doktor, das stimmt doch nicht.
Scheusal ist ein ziemlich harter Ausdruck.
Weiter so, Doktor. Ihre Diagnose ist ein Volltreffer.
Jetzt reicht das. Stopp. Okay, ihr wollt euch gegenseitig umbringen. Das ist normal, das ist gesund. Im Grunde sind solche Auseinandersetzungen eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich bitte euch nur, dass ihr meine patentierten Aggressionstherapieknüppel benutzt.
Aber mit Vergnügen.
Immer her damit.
Also, ich weiß nicht.
Okay, jetzt wollen wir wieder tief und fest durchatmen.
Verachtung für den Staat, arabische Clans in Deutschland. Woher kommen diese Leute eigentlich? Seit über 40 Jahren gibt es sie in Deutschland und man hat diese Parallelwelten viel zu lange überhaupt gar nicht wahrgenommen. Wer nirgendwo dazugehört, der schafft sich seine eigene Heimat, erklärt hier zum Beispiel das Berliner Clanmitglied Khalid Miri.
Sie leben in Parallelwelten, wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt sind. Wer nirgendwo wirklich dazugehört, der schafft sich eben seine eigene Heimat. Im Fall der arabischen Clans wurde so die Familie zur Heimat, erklärt das Berliner Clanmitglied Khalid Miri.
Wenn du hier auf der Sonnenallee aufgewachsen bist, dann fühlst du dich wie in der Heimat, weißt du, was ich meine? An der alten Heimat von deinen Eltern und so, ja. Da lernst du auch richtig gut Arabisch, jeden Dialekt, weißt du, was ich meine?
Um wirklich zu wissen, was Khalid meint, muss man wissen, dass seine Geschichte nicht auf der Sonnenallee begann, sondern im Südosten der Türkei. Von dort stammen die meisten der Großfamilienclans in Deutschland und schon dort legten sie besonderen Wert auf ihre arabischen Wurzeln. Als beispielsweise Mustafa Kemal Atatürk die türkischen Namen einführte, wurden die Namen von den arabischen Großfamilien dort nur im Umgang mit den türkischen Behörden verwendet. So kam es früher häufig zu Konflikten mit dem türkischen Staat. Im Zuge des libanesischen Bürgerkriegs flohen dann viele von ihnen über Beirut nach Westeuropa. Allein in den 1980er Jahren kamen rund 15.000 Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland. Wo genau sie da unterkamen, weiß Thomas Jungblut vom LKA in Nordrhein-Westfalen.
In Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Niedersachsen und in Bremen. Das sind doch die vier Bundesländer oder die vier Länder, in denen sich diese Gruppierungen Anfang der 90er, Mitte der 80er Jahre niedergelassen haben. Bürgerkrieg in den Libanon war so das ausschlaggebende Kriterium. Und wir stellen schon fest, dass es Verbindungen gibt zwischen den Familien innerhalb dieser Länder, dass man sich austauscht, dass man sich besucht, dass man Geschäftsinteressen miteinander austauscht.
Laut Behörden gibt es alleine in Berlin 15 bis 20 Großfamilien, von denen 7 bis 9 kriminell auffällig sind. Und da sie vom Libanon nach Deutschland kamen, gelten sie hier meist als Libanesen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ihre Staatsangehörigkeit konnte in vielen Fällen nicht konkret geklärt werden. Sie kamen aus kurdisch-libanesischen Großfamilien, die wiederum aus der Türkei stammten. Die Familien wurden nirgendwo richtig zugeordnet und fühlten sich ihrerseits nirgendwo richtig zugehörig. So wurde aus der Familie mehr als nur ein Zufluchtspunkt.
Wenn mir was passiert, kommen meine Cousins. Das ist selbstverständlich. Manche greifen zu Gewalt, manche greifen zu, keine Ahnung, holen ihre großen Brüder. Das würde ich auch für die machen. Das ist Familie. Wir halten zusammen.
Denn genau das haben sie über Jahrzehnte so gelernt und immer weiter propagiert. Wenn niemand zu uns hält, dann halten wir halt zusammen.
Was wäre die richtige Antwort auf solche seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen? Das kann uns am besten der Islamwissenschaftler und Politologe Ralf Gatban erklären. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Arabische Clans, die unterschätzte Gefahr, und er stammt selbst ursprünglich aus dem Libanon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie selbst sind 1972 als Doktorand nach Deutschland gekommen und Sie haben dann hier viele Jahre mit Flüchtlingen gearbeitet. Das heißt, Sie haben doch bestimmt viele Beispiele für gelungene Integration erlebt. Warum ist es bei diesen Clans so schwierig?
Ja, man kann Folgendes sagen. Die Struktur der Großfamilie, die im Orient existiert, also in vielen orientalischen Ländern, die erlaubt nicht den Personen, sich individuell zu emanzipieren und selbstständig und autonom zu werden. In unserer Gesellschaft ist die Integration immer individuell, weil unsere Gesellschaft individualisiert ist. Das Individuum ist das Zentrum des gesamten Systems. Und in unserer Gesellschaft ist die Integration von Gruppen als solche nicht vorgesehen. Und daher diese kulturelle Dimension, die die Clans mitgebracht haben, passte nicht in den Vorstellungen der Menschen, die mit Integration beschäftigt waren.
Weil wir diese Clanstruktur gar nicht kannten. Was war denn der größte Fehler, den wir gemacht haben in Deutschland, als diese Leute vor 30 Jahren zu uns kamen?
Also das war der erste Fehler, dass man sowas nicht erkannt hat. Da trägt man keine Verantwortung dafür. Das war alles neu. Aber der zweite Fehler war die Tatsache, dass wir in Deutschland keine Integrationspolitik hatten. Es hieß immer, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Also betroffen waren hauptsächlich die Gastarbeiter. Und als Mitte der 70er Jahre die Libanon-Flüchtlinge kamen, die waren die ersten Bürgerkriegsflüchtlinge, da war man total verwirrt, weil sie überhaupt nicht in der Auffassung und Konzeption der Politik reinpassten. Man kannte nur Flüchtlinge aus dem Ostblock und die wurden alle aufgenommen, bekamen ein Aufenthaltserlaubnis. Aber bei dieser Bürgerkriegsflüchtlinge, die zu 98% nach dem Artikel 16 des Grundgesetzes nicht als politisch Verfolgte anerkannt waren, war man einfach verwirrt. Man betrachtete sie als Wirtschaftsflüchtlinge, was nicht stimmte.
Das Problem war, dass sie sich nie eingliedern konnten in unsere Gesellschaft dann. Was lief da schief?
Nee, mehr als das. Dann hat die Politik versucht, diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge zu verdrängen, indem sie das Asylgesetz verschärft hat, also Arbeitsverbot und so weiter. Und da wurde die Gruppe am Rande der Gesellschaft geschoben und dort haben sie ihre mitgebrachten Clanstrukturen reproduziert und weiterentwickelt.
Das heißt, eigentlich ist eine Clanstruktur erstmal noch nichts Schlechtes.
Eine Clanstruktur ist immer schlecht, weil sie die Entwicklung eines autonomen Individuums nicht erlaubt. Man ist gefangen in einem Wertesystem, was auf Gemeinschaft beruht und die Freiheit des Individuums wird sehr, sehr massiv eingeschränkt. Dazu kommen mehrere Pflichten wie Blutrache und Solidarität und Ähnliches, die manche Menschen, Clanmitglieder, vor allem hier in Deutschland, nicht haben wollen, aber sie sind gezwungen zu schweigen und solidarisch zu bleiben.
Wie kann man dann heute junge Leute in unsere Gesellschaft eingliedern, die in solchen Clanstrukturen aufwachsen?
Also die Integration kann erst beginnen, wenn man diese Clanstrukturen sprengt. Also solange diese Clanstrukturen maßgebend sind, ist eine Integration unmöglich. Man muss die Strukturen sprengen und dann haben die Integrationswillige in diesen Clan eine Chance, sich zu integrieren. Bis sowas geschieht, und das wird lange dauern, kann man schon Aufsteigerprogramme entwickeln, damit diejenigen, die aus diesem Zwang rauskommen wollen, eine Chance haben, aber die müssen begleitet werden. Es geht hauptsächlich um Frauen auch, nicht nur Jugendliche und Kinder, sondern um Frauen, weil die Solidarität innerhalb des Clans durch die Unterdrückung der Frauen stattfindet. Das heißt, die werden gezwungen, ihre Cousin zu heiraten, die werden gezwungen, ziemlich jung, also als Minderjährige auch zu heiraten und können über sich selber und ihr Schicksal nicht entscheiden. Und das ist ein wichtiges Element, also diese Innenzucht für den Zusammenhalt der Gruppe. Wenn die Frauen sich weigern, dann zerfällt der Clan. Programme oder irgendwelche Maßnahmen, um solche Frauen zu unterstützen, die auswüchsen wollen, sind einfach nicht vorhanden.
Das heißt, die Frauen spielen in diesen Clans eine ganz wichtige Rolle?
Ja, die Endogamie, also die Innensucht, ist entscheidend für den Zusammenhalt des Clans. Nach meinen Felduntersuchungen in den 90er Jahren schon, war es feststellbar, dass die Innensucht, also die Eheschließung mit Clanmitgliedern, vor allem den Cousins, in Berlin weit höher ist und intensiver, also die erreicht 100%, als der Fall im Libanon. Ich habe immer den Vergleich gemacht. Im Libanon gibt es einen Anteil bis zu 15% der Ehen, die außerhalb des Clans stattfinden.
Jetzt gab es ja diesen Mord am Sonntag. Manche sagen, die Situation in den Clans eskaliert. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, also was wir zuletzt erlebt haben, zeigt die neue Qualität der Clans. Man spricht immer von arabischen Clans. Eigentlich haben wir schon seit mehreren Jahren viele andere Clans, die auch mitspielen. Also ob Türken oder Tschetschenen, Albanen, Jesiden und so weiter. Das ist ein Gesamtphänomen. Und das Ereignis in Berlin ist typisch. Das ist keine Auseinandersetzung zwischen arabischen Clans, sondern wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zwischen Araber und türkische Bürger, wahrscheinlich auch Kurden aus der Türkei. Die sind auch als Clan organisiert. Das gibt dem Phänomen eine andere Dimension und das ist eine Warnung. Nicht nur in Berlin, wir erleben auch woanders, in anderen Bundesländern, wo die Auseinandersetzung mit Albaner und mit Tschetschenen immer wieder eskaliert. Also das ist ein bundesweites Phänomen inzwischen und da muss man das erstmal wahrnehmen.
Kann der Rechtsstaat diese Auseinandersetzung gewinnen?
Wenn man das wahrnimmt und die richtigen Schritte trifft, also man muss erstmal das Problem sehen. In vielen Ländern wird die Clan-Kriminalität nicht wahrgenommen, zum Beispiel in Berlin. Also da, man redet nicht von Clans, man redet von Arabischstämmigen und richtet sich nach den Angaben der Arabischen Liga. Dort sind aber 22 arabische Länder, darunter auch Kuwait, Oman, Katar und Djibouti. Das ist keine Hilfe für die Polizei. Wenn die Polizei effektiv handeln muss, muss man erstmal diese Begrifflichkeit klären. Und in den Medien wird heute gesagt, dass die Behörden sich überlegen, eine Definition für Clan-Kriminalität zu finden. Eigentlich brauchen sie keine großen Überlegungen. In anderen Bundesländern hat man das schon gemacht, also nicht alle. Also führend ist auf alle Fälle Niedersachsen. Die haben im letzten März eine Landesrahmenkonzeption zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen ausgearbeitet und gebilligt. Und die finde ich eine der besten überhaupt. Und da kann man sich davon inspirieren lassen. Man muss die Luft nicht neu erfinden, man muss sie einfach einatmen.
Das war der Islamwissenschaftler und Politologe Ralf Gadban, Autor des Buches Arabische Clans, die unterschätzte Gefahr. Das Team von Der Tag in dieser Woche. Es verabschieden sich Thiemen Glatt, Ulrich Sonnenschein, Doris Renk, Dorothea Schuler, Oliver Glab und Angela Fitsch. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche ein schönes Wochenende.